Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Das ist Schweizer Radio DRS1.
Doppelpunkt.
Mission im Himmel. Der Doppelpunkt ist heute sozusagen dort oben unterwegs. Mit zwei Piloten, einem Kampfjet und einem Rega-Pilot. Auf den ersten Blick zwei sehr unterschiedliche Personen. Der eine fliegt, um zu helfen, der andere, um zu kämpfen. Der Kampfjet-Pilot fliegt mit seinem FA-18 in einem riesen Karacho mit bis zu 1800 km pro Stunde. Bei dieser Geschwindigkeit bleibt es in einem Luftkampf eigentlich keine Zeit zum Denken. Und doch rattert es beim Pilot während so einem Flug ständig im Kopf. Von ihm ist höchste Konzentration gefordert, wenn er nicht will abstürzen. Dazu kommt eine grosse körperliche Belastung. Beim Fliegen wirkt Zentrifugalkraft auf seinen Körper. Er spürt bis zu 700 Kilo auf seinem Knick. Und das Blut droht dabei, in die Beine abzacken. Um Leben und Tod dreht sich es auch beim Rega-Pilot. Er fliegt zwar nicht so schnell, aber es gibt andere Schwierigkeiten, die er muss. Die Schlagkode mit. Da ist einmal die Müdigkeit, die sich zwangsläufig bemerkbar macht, wenn er mitten in der Nacht ein Spital anfliegt. Oder eine andere Stressbelastung sind Emotionen, die aufkommen. Wenn er zum Beispiel wüste Bilder auf der Unfallstelle sieht oder wenn er einen schwer verletzten Patient hinter im Helikopter hat. Die Gefühle, die muss er können ausblenden, wenn er den Rettungshelikopter will sicher ins Spital fliegen. Der Rega-Pilot und der Kampfjet-Pilot haben trotz ihrer unterschiedlichen Mission im Himmel ganz viele Gemeinsamkeiten. Lassen Sie den Doppelpunkt, ein Feature von der Miriam Zumbühl.
So, Christoph heisst du?
Ja, Walti, Christoph.
Du, du, du. Ja,
der Blick.
Also die Emotionalität, die ist, denke ich, schon in dieser Flugphase quasi, die ist zurückgeschraubt, ganz bewusst.
Wenn ich Kriegsbilder sehe, dann ist das nicht mit der hellen Begeisterung, sondern ganz im Gegenteil. Ich hoffe selber nie, in so einen Einsatz zu müssen. Ich denke, das macht jeder bei uns. Und wenn es so weit kommt, dann ist man natürlich das Mittel dazu.
Es war ein schwerer Verkehrsunfall am Wallensee. Es sind zwei Frauen, die wir auch reanimiert haben, sind gestorben. Also es hat dann keinen Transport gegeben und ich habe dann einfach von mir aus gesagt, jetzt stopp.
Wenn ein Luftkampf zum Beispiel einmal losgeht, dann ist sicher nicht die Phase, wo man an das Nachtessen denken tut oder mal links runter schaut aufs Matterhorn, sondern dann ist man wirklich am Denken und man hat eigentlich immer zu wenig Zeit.
Das Schwierigste ist dann Nein sagen, wenn man sogar Blickkontakt hat mit einem Patienten. Und ich habe ein paar Anflüge gemacht, um zu schauen, wie es etwa ist von den Windverhältnissen her und musste abbrechen.
Es gibt Flüge, da steigt man bachnass aus dem Flugzeug aus. Nicht, weil es körperlich anstrengend war, sondern einfach, weil man sehr viel entscheiden musste fällen, weil man selber gestresst war von der Aufgabe her, weil man nicht das hätte bewältigen können, was man gerne hätte wollen.
Mission im Himmel. Unterwegs mit einem Rega und einem Kampfjet-Pilot.
Also, welcome to the brief. Timehack, es ist 20 Uhr. Thema Triple One, Szenario, wir sind alles Fighterflüger. Zielsetzung, Build Mental Picture, das heisst Essay, Kill the Opponent, Survive und Recall the Fight. Rudi, hast du ein persönliches Ziel für den Flug?
FL, IRCM und Subri Engagements.
Ralf Knittel, mit Codename Deasy, 31, Hauptmann und FA-18-Pilot bei der Flugstaffel 17 auf dem Militärflugplatz Bayern. Er leitet das Briefing für einen Übungsflug ab dem Militärflugplatz Sion. Zusammen mit zwei anderen Piloten wird er einen Luftkampf, ein Triple One, machen. Sprich, die drei Piloten üben, wie sie sich gegenseitig in einem Luftkampf abschiessen können.
Gezielt auf einen losgehen.
Okay, gut. Briefing ist jetzt ein Step-Brief um 13.50, Handover 14.00, Takeoff 14.20, das Slot bis 14.55 und Landung nach Ergebnis.
Der Ralf Knittel lebt heute seinen Bubentraum. Nach dem ersten Wunsch, die Welt als Linienpilot zu bereisen, ist ihm als Teenager schnell klar gewesen, dass er Militärpilot werden möchte. Mit gerade mal 26 ist er in den USA zum ersten Mal mit einem Kampfjet FA-18 geflogen.
Das war ein relativ heißer Tag aus Kalifornien Richtung Osten. Und das war etwa 150 km allein ein Weg in den Trainingssektor. Und es war ein komisches Gefühl, mit einem Navy-Flugzeug statt einem Schweizer Flugzeug aufzusteigen, das erste Mal allein. Man ist in einem Land, wo man den Funk ein bisschen schwieriger versteht, weil es halt ein bisschen anderes Englisch ist als bei uns. Man ist auf sich allein gestellt, weit weg, hat niemand mehr, der einem helfen tut mit einem komplexen Fluggerät, wo man jetzt eigentlich beherrschen tut. Ein Herzklopfen mag ich mich erinnern, als ich dann im Trainingsraum kam. Es ist dort nicht so wie bei uns, wo man einfach einen reservierten Luftraum zur Verfügung hat. In Amerika geht man in ein riesiges Traininggebiet, das x-mal grösser ist als hier. Und jeder fliegt einfach in einem Teil von dem ganzen Raum. Und natürlich, als ich kam, war alles besetzt mit diversen Flugzeugen. Und irgendwo musste ich dann gleich noch ein Säckchen finden. Also es war dort ein bisschen erhöhter Puls, dass man wirklich gut rausschaut und andere Flieger gesehen, falls die oben sind. Das war ein Riesenerlebnis im positiven Sinn. Also nach dem bestandigen Flug wieder heil retour, da ist man ein bisschen stolz auf sie.
Der FA-18 ist maximal beladen gegen 25 Tonnen schwer. Das Gewicht des Flugzeugs ist ebenbürtig mit dem Schub, den es produzieren kann. Der Kampfjet fliegt 1800 km pro Stunde. In 12 Minuten ist man von Osten nach Westen einmal quer durch die Schweiz. Für Ralf Knittel ist es ein Kampfflugzeug von der Superlative, das sehr manövrierfähig und dabei aber doch kontrollierbar ist. Auch in extremen Flugmanövern.
Das Besondere an einem F-18 ist, dass man die Aerodynamik ausnutzen kann, bis wirklich, man steht praktisch still in der Luft. Und was dann eben beim F-18 der Fall ist, man hat Kontrolle noch vom Flugzeug. Das ist nicht bei jedem Flugzeug der Fall. Das heisst, ich kann, obwohl ich fast keine Geschwindigkeit mehr habe, kann ich den Flieger in Ausnahme von wenigen Situationen noch steuern und der Flieger macht das, was ich will. Und im F-18 können wir relativ viel AOA ziehen, das heisst, der Anstellwinkel vom Flugzeug ist sehr gross. Das ist die Winkeldifferenz vom Flugvektor, der nicht die gleiche muss sein, wie dort, wo die Nase herzeigt.
Er vergleicht den Kampfjet mit einem Sturmgewehr. Man hat damit das gleiche Ziel, einen möglichen Gegner zu bekämpfen. Der Ralf Knittel hat aber als Kampfjet-Pilot ein Kreisfindbild im Kopf. Paradoxerweise hat er mit Arbeitsinstrument Kampfjet den Frieden vor Augen. Bilder vom Krieg sieht er nicht gern.
Ich denke, was wir üben, ist, den Krieg zu verhindern. Und von dem her, ich sehe, wenn ich Kriegsbilder sehe, dann ist das nicht mit der hellen Begeisterung, sondern ganz im Gegenteil. Ich hoffe selber nie, in so einen Einsatz zu müssen. Ich denke, das macht jeder bei uns. Und wenn es so weit kommt, dann ist man natürlich das Mittel dazu. Aber mit grosser Begeisterung schaue ich das Ganze nicht an, wenn ich das im Fernsehen sehe.
Dass seine grosse Leidenschaft, nämlich das Fliegen, mit Krieg, dem Kämpfen zu tun hat, das findet er manchmal selber fast ein bisschen skurril.
Das ist, aus dieser Betrachtungsweise ist das so, ja. Die Leidenschaft zu fliegen entgegen einem Waffeneinsatz, wo wahrscheinlich eher nicht eine Leidenschaft wird sein, denke ich.
Wenn der Ralf Knittel mit dem FA-18 gegen den Himmel fliegt, hat er Waffen am Jet. Radar- und Infrarotlenkwaffen oder Bordkanonen.
Wir schiessen die nicht live ab, hier in der Schweiz, sondern simulieren die ganzen Abschüsse. Simulieren. Da haben wir ein sehr gutes Debriefing-System, wo wir das aufzeichnen und dann auswerten können. Das Debriefing-System ist einfach gesagt, ein Computer, der alle Flugbewegungen aufzeichnet tut, alle Parameter vom Flugzeug, plus auch die Phase vom Schuss aufzeichnet tut. Und man kann nachher aufgrund von der Kinetik sagen, das wäre jetzt ein Schuss, der angekommen wäre beim Zielflüger oder nicht.
Das heisst, er selber hat noch nie so eine Waffe wirklich abgeschossen.
Nein. Das sind sehr wenige Piloten in der Schweiz, die das machen. Und das macht man jeweils zu Amerika, weil die eben Voraussetzungen haben, dass man das auch machen kann.
Wie sind das mal gelustet denn?
Das ist, glaube ich, von jedem Pilot das Ziel, um das mal live zu erleben, ja.
Der Ralf Knittel ist gross, hat strahlend weisse Zähne, kurze braune Haare, einen festen Händedruck und irgendwie immer einen sympathischen Spruch auf Lager. Beim Kampfjet-Pilot ist keine Spur von Aggression zu spüren.
Ich denke, Aggression tut die Entscheidungsfähigkeit behindern, beeinflussen, negativ. Es tut die Urteilsfähigkeit behindern zusätzlich. Und man hat nicht mehr das breite Blickfeld, wo man eben alle Informationen wahrnehmen kann, sondern mit Aggression, denke ich, ist man zu fest auf ein Ziel fixiert und will wirklich das Ziel erreichen und kommt alles andere rundum nicht mit über. Und darum ist Aggression, denke ich, bei uns fehl am Platz.
Wenn er im Cockpit sitzt, muss er den ganzen Fokus auf den Flug richten. Alle anderen Gedanken muss er ausschalten, Emotionen kontrollieren. Aggressionen wären eine grosse Gefahr, haben keinen Platz. Das Gegenteil, nämlich die Euphorie, eigentlich auch nicht.
Ich denke, das einzige Mal, als ich Euphorie erlebt habe, das ist auch schon vorgekommen natürlich, das sind Situationen, wo man mal ein bisschen Zeit hat auf einem Rückflug, wo man von hoch oben eine lange Zeit muss absinken. Da hat man mal ein bisschen Zeit zum rausschauen und ich denke, unsere Topografie, die Situation, dass man im Himmel oben ist und das alles kann mal von oben sehen, das ist bei mir Euphorie. Es ist der allerletzte Gletscher, den man vielfach sieht, weil eben unsere Trainingsräume auch in der Region sind. Man sieht zum Teil bis Italien runter, wenn man ganz hoch ist, fast bis ins Mittelmeer. Ja, das ist bei mir Euphorie.
Walter Schneibel, 50 und schon sein halbes Leben Helikopterpilot bei der Schweizerischen Rettungsflugwacht, der REGA. Er macht auf diversen Basen Picke. Im Moment gerade in Dübendorf. Auf seinem Einsatz fliegt er den roten Rettungshelikopter ab dem Spital Fisch über den frisch verschneiten Aletschgletscher und am Finster Ahrhorn vorbei ins Spital auf Zürich. Zurück auf der Basis macht er einen Routinecheck am Helikopter. Der Rettungshelikopter, der Eurocopter EC-145, hat Platz für 4 Leute. Das Rettungsteam, das heisst, der Pilot, Rettungssanitäter, Notarzt und eine Begleitperson.
Die sind doppelt gesichert, dass sie während dem Flug nicht aufgehen.
Hinten drin ist die Rettungsbare für einen Patienten. Der Helikopter fliegt 240 km in der Stunde. Das ist doppelt so schnell wie die Maximalgeschwindigkeit auf der Autobahn.
Kalt draussen. Geht. Aber ich glaube, das ist der Grund, dass es noch keinen Nebel oder keinen gibt. Also, Vero,
ja.
Der sicherste Weg ist via Basel, dass mal ein Baselweg ist. Und erst nachher de Le Mans, dass wir via Frankreich auf de Le Mans gehen, also nördlich vom Jura.
Ja.
Dann müssen wir weniger hoch rauf. Thomas ist da.
Thomas ist da.
Vero ist da, da sind wir alle da. Wir haben alles, Material, Funk, alles ist da.
Natürlich ist die Zeit entscheidend, wenn ein schwer verletzter Patient muss ins Spital. Aber schlussendlich geht es beim Walter Schneibel nicht um Sekunden. Viel wichtiger ist es für ihn, dass er andere Risiken richtig einschätzt. Müdigkeit zum Beispiel, wo sich zwangsläufig bemerkbar macht, wenn man 48 Stunden auf Picke ist, manchmal mitten in der Nacht oder in aller Herrgottsfrühe das Telefon für einen Einsatz kommt.
Wenn am Morgen um 3 Uhr das Telefon kommt, ist man nicht in einer Hochform. Wir gehen dann in die Feuerwehr die Rutsche ab, also die Stangen ab und haben die Hose schon eingerollt neben dem Bett. Wir nehmen uns die Zeit zum Wachwerden. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass wir bewusst oder uns bewusst werden, sind wir fit, sind wir fähig, den Flug zu machen. Und das Telefon hat insofern einen Vorteil, es ist auch ein Adrenalinkick, also man hat auch einen Adrenalinstoß, der einem dann quasi die nötige Energie gibt. Und sonst gibt es halt noch einen Kaffee oder im schlimmsten Fall, wenn man so aus einer Tiefschlafphase kommt, 3 Minuten unter Dusche, eher kalt, und dann bringt man das gut her.
Dann kommt der Moment, wo er zusammen mit dem Team entscheidet, ob und wie sie den Einsatz fliegen.
Also, das sind verschiedene Phasen von der Entscheidung. Die erste Entscheidung ist, kann man überhaupt fliegen, aufgrund von dem, was ich weiss, am Startplatz oder auf der Basis, wo wir sind, oder im Spital, wenn es einen Anschlusseinsatz gibt. Im Flug selber kann es Entscheidungen geben von Flugwegänderungen oder Unfallstelle. Wegen dem Zielspital, können wir überhaupt in das Zielspital vom Wetter her? Und das Ganze dann noch im Team, also es ist mehrschichtig, es ist nicht ein Pilotenentscheid allein, sondern wir entscheiden auch im Team, wir haben einen Patienten, der einen wesentlichen Anteil hat, wegen dem Patienten haben wir eigentlich, machen wir unsere Arbeit. Und das ist auch spannend, dass wir im Team entscheiden, in verschiedenen Phasen, dass wir etwas auch mal müssen wieder über Bord werfen quasi, also wir sagen dem Rebriefing neu entscheiden, weil sich die Ausgang oder die Situation geändert hat, als was wir angedacht haben.
Der ständige Entscheidungsprozess hat einen Einfluss darauf, wer im Team zu sagen hat. Changing Leadership, sagt man dem.
Der Lead, also die Beeinflussung, die wechselt während dem Einsatz mehrmals. Es gibt eine medizinische Verantwortung, das hat der Arzt. Es gibt eine Verantwortung von der Bergetechnik, die am Rettungssanitäter obliegt. Es gibt die fliegerische Verantwortung vom Pilot. Und die sind klar definiert, die Entscheidungen. Ist zum Teil übergreifend und das wechselt. Also es gibt nicht einen Chef in dem Sinn, das gibt es nicht. Wir sind verschiedene kleine Chefs, die wechselnd in Entscheidungen eingebunden sind, wo einer in der Verantwortung schlussendlich muss die Verantwortung tragen und dann auch eigentlich den letztinstandlichen Entscheid hat. Aber eben, das ist aufgeteilt zwischen Medizin und Fliegen.
Wenn drei Leute mitreden, muss es wie am Schnürli funktionieren. Bei der Rega hat man klare Regeln und standardisierte Abläufe. Zum Beispiel, dass der Walter Schneibel mit dem Team abmacht, was sie machen, wenn sich der Gesundheitszustand des Patienten während dem Flug verschlechtert.
Das sind so vorbehaltene Entschlüsse, die sind wichtig, dass wir das gleiche mentale Modell haben, dass wenn etwas eintritt, die Veränderung vom Zustand des Patienten, dass wir dann nicht gross diskutieren müssen. Es ist nämlich Nacht, das Wetter war zwar besser, gewesen, als wir gedacht haben, aber wir haben dann nicht so viel Kapazität. Und darum ist wichtig, dass man das vorher bespricht.
So nüchterne Abläufe und Regeln garantieren die Sicherheit. Wenn das Team einen klaren Entscheid fällt, dabei auch immer einen Plan B hat, wo es darauf ausweichen könnte. So können wir auch in schwierigen Situationen funktionieren, meint Walter Schneibel. Losgelöst von Emotionen, die einen beeinflussen könnten.
Also die Emotionalität, die ist, denke ich, schon in dieser Flugphase quasi, die ist zurückgeschraubt. Ganz bewusst. Mhm. Und es sind Fakten, die zählen. Rega, was ist Überdorf, Schneibel? Gut, grüß dich. Moment mal, die anderen sind gerade da, ich stelle auf Lautsprecher, Moment. Okay, wir hören alle mit, Kurt. Wenn der Einsatz reinkommt, dann ist die Einsatzleitung angehalten, nicht zu sagen, es ist ein schlimmer Verkehrsunfall oder es ist ein dringender Primäreinsatz oder es hat 5 Schwerverletzte. Das wäre genau die Gefahr, dass der Einsatz anfängt mit Emotionen. Es ist Sache vom Einsatzleiter oder von der Einsatzleiterin, dass die Alarmierung eben schon auf der Faktenebene kommt. Und das ist eben auch Kunst vom gesamten Ablauf. Und das sind ja eben nicht nur wir, sondern eben schon die Einsatzleitung ist gefordert, dass sie nicht schon die Emotionen schüren, wenn sie bei uns ankommen. Weil man sagt, ui, Bauch, es ist dringend. Und wir speeden all zum Heli, startet und irgendwann merken wir, ja Moment, ja, aber das Wetter, ja, haben wir genug Kerosin, Betriebsstoff dabei für den langen Flug? Und was machen wir, wenn wir mit Umweg fliegen wegen dem Wetter? Ja, dann langt ja das Kerosin gar nicht. Und das ist dann einfach nicht professionell.
Emotional ist der Walter Schneibel so nicht belastet. Was bleibt, ist aber der körperliche Stress.
Die grösste körperliche Belastung, denke ich, ist Schlafentzug, also wo der Körper belastet. Dem werden wir Herr mit Powernaps, mit schauen, dass wir ausgeschlafen den Dienst antreten, dass wir regelmässig Pausen einlegen, dass wir auf die Ernährung schauen, dass wir ausgewogen ernährt sind, dass wir etwa die auch mal früher schon etwas essen und nicht warten, bis wir verhungern. Hunger ist ein typisches Beispiel, das Stress auslösen kann. Also wenn wir nicht zum Mittagessen gekommen sind und jetzt einfach planlos warten, bis Nachtessen auf dem Plan stehen, wie im normalen Tag vom Leben, ich glaube, dann, das löst bei mir sicher Stress aus.
Wirklich schwierig findet Walter Schneibel auch nach 25 Jahren als Rettungspilot nicht etwas helfen, wenn er mit einem schwer verletzten Menschen konfrontiert ist. Wirklich schwierig findet er, wenn er das eben gerade nicht kann.
Je näher, dass wir schon fortgeschritten sind, desto schwieriger ist das Nein sagen. Und das Schwierigste ist dann Nein sagen, wenn man sogar Blickkontakt hat mit einem Patienten. Und da gibt es schon Erlebnisse vom Gebirge, wo wir den Patienten gesehen haben im Skiwerfer, also wir konnten ihn lokalisieren. Es war Föhnsturm und es ist einfach also unmöglich. Ich habe es gar nicht probiert im Detail. Ich habe ein paar Anflüge gemacht, um zu schauen, wie es etwa ist von den Windverhältnissen her und musste abbrechen.
Die Schwierigkeit des Nein-Sägen kennt auch der Kampfjet-Pilot Knittel.
Das geht uns auch so. Das Hauptziel, ich glaube, das ist jetzt bei beiden Berufsgattungen das Gleiche, ist die Erfüllung des Ziels. Und das war in der Heliflügerei jetzt die Pilotberge. Bei uns ist das die Auftragserfüllung, was auch immer der Auftrag ist. Und wenn man nicht zum Ziel kommt, dann probiert man vielleicht noch gewisse Sachen gleich können zu machen oder einen Teil können zu machen. Und wenn es dann wirklich nicht geht, man muss sich irgendwann eingestehen, jetzt ist die Limite da, jetzt geht es nicht mehr.
Ist das nicht mehr mal noch schwierig, weil Sie haben ja einen persönlichen Ehrgeiz, den Sie antreiben?
Das ist schwierig, aber man geht nur so weit, wie es wirklich noch sicher ist, dass die das fliegen. Und man wird sicher noch mit dem Leben bezahlen.
Also das heisst, haben Sie Respekt vor dem Limit?
Absolut, ja. Ich kann den Fall Schlechtwetterflug nehmen. Wir haben die Sichtlimite von 5 km im Schlechtwetterflug. Das ist meistens auch Tiefflug dann noch. Und da ist eine ständige Beurteilung, wie weit sehe ich jetzt noch. Und man kann nicht immer digital sagen, wie mit einem Computer, ich habe jetzt 5,5 Kilometer oder 4,5, das ist eine schwimmende Limite, wo ich selber sage, jetzt habe ich das Limit noch, jetzt nicht mehr. Und da bin ich ständig dran, zu sagen, komme ich jetzt noch weiter Richtung Osten oder ist jetzt da meine Limite, wo ich muss sagen, jetzt muss ich umkehren.
Auf dem Militärflugplatz Sion ist der Ralf Knittel und seine beiden Pilotenkollegen mit dem Auto unterwegs zu den Boxen, wo die Flüger parat stehen.
Wenn das, dann das.
Wenn A grösser gleich B, dann C, inexistent.
Was hat Emmett Jan noch mal gesagt? Du musst mal achten. Machst du gut? Also ich mach. Weißt, wenn wir den nicht können, dann machst du es
auch. Ich sage, jetzt warten wir zuerst mal, bis es rauskommt.
Auch wenn es darüber witzelt, die Piloten haben für jeden Fall ein Szenario im Kopf. Was machen, wenn ein Triebwerk ausfällt? Wie verfahren, wenn ein Vogel ins Triebwerk fliegt?
Wir haben einerseits, ich sage jetzt mal, je nach Flug, man kann 90% planen. Und 10% ist nicht planbar, das variiert immer ein bisschen. Und dann gilt es einfach, die Unbekannte, die dann auf einem zukommt, möglichst gut abzuhandeln und das ins Gesamtsystem einzubringen. Und man kann es manchmal perfekt machen, meistens nicht perfekt, aber man kommt genau gleich zum Ziel.
Dass er sich während dem Flug auf all die Unbekannten, die auf ihn zukommen, kann konzentrieren, sind strenge Regeln und höchste Disziplin unerlässlich. Es bleibt ihm so hoch oben nämlich keine Zeit zum Denken. Do or die, mach etwas oder stürz ab. Der Ralf Knittel prüft vor dem Flug seinen Fallschirm. Zu seinem Pilotenanzug gehört eine Schwimmweste und feuerfeste Händchen. Mit Reissverschluss montiert er die Anti-G-Hose. Die Hosen haben Druckluftpolster, die sich unter der G-Force, also der Zentrifugalkraft, die während dem Flug auf ihn wirkt, aufblasen und Bauch und Bein zusammenpressen. So kann das Blut nicht vom Hirn ins Bein absacken. Der Pilot hätte sonst ein Blackout, könnte sogar daran sterben. In der Hand trägt er die Sauerstoffmaske und den Helm. Auf dem Helm klebt auf weißem Grund ein roter Falken das Emblem von seiner Flügerstaffel 17, der Falcons, und sein Codename Dizzy.
Sorry, this is Tiger, 6-9 calling.
Sorry, Tiger 6-9, Roger. Tiger 6-9, taxi to holding point number 1, runway 25, Skinnish 1031. First formation departure, single B headings.
Correct, holding point number 25, Skinnish 1031.
Die letzten Gedanken vor dem Start befassen sich eigentlich mit dem Start selber, weil das ist eine Phase, die ein bisschen heikel ist. Das heisst, man ist in Bodennähe, man ist noch langsam. Der Geschwindigkeitsbereich, wo ein Flugzeug noch nicht sehr gut fliegt, aerodynamisch. Das heisst, wenn ich jetzt einen Triebwerkausfall habe, dann muss ich sofort fähig sein, um gewisse Notmaßnahmen einleiten. Und das muss dann relativ zügig kommen, hat dort keine Zeit mehr, um sich noch gross Gedanken zu machen, was mache ich jetzt. Und das sind auch die letzten Gedanken, die sich mit dem beschäftigen tun. Man hat gewisse Geschwindigkeit als Entscheidungsbasis. Tue ich einen Start abbrechen oder gehe ich jetzt in die Luft?
Tiger 6-9, Victor 04, 3 should go.
Position.
CL Tower, Tiger 6-9, ready for departure.
Tiger 6-9,
line up, report,
slash,
ready, standing.
Running up, will call, Tiger 6-9. Der Übungsflug geht 30 bis 40 Minuten. Eine kurze, aber sehr intensive Zeit.
Durch das, dass man eben gefordert wird mit Entscheidungen fällen in kurzer Zeit, das ist ein Denkprozess, sehr ein intensiver Denkprozess während einer kurzen Zeitspannung, die einem arbeiten tut. Es ist weniger das Physische aus der Fliegerei, wo der Körper geschafft wird, aber mehr rein durch die Denkarbeit und die Leistungen, die man bringt, dass man nachher geschlossen wirkt, geschlossen ist.
Das ist eine sehr grosse Arbeitsbelastung. Viel müssen denken und sofort entscheiden.
Der Hauptpunkt, was darauf ankommt, ist, dass man viele Informationen muss können verarbeiten. Das heisst, nicht alles miteinander können machen, sondern in eine Ordnung stellen, in ein Raster, dass man das zeitlich nacheinander kann abarbeiten. Das ist anders ausgedrückt in unserem Metier Prioritätensetzung, Informationsverarbeitung, dass man eben fähig ist, die Informationsflut zu verarbeiten, die kommt, und dann prioritätengerecht zu handeln. Das sind die unterschiedlichsten Gedanken. Das ist einerseits, man muss zielgerichtet immer Taktik können umsetzen. Das ist mal das Ziel, das man hat von der Mission. Und an dem muss ich arbeiten. Das heisst, ich frage mich selber, erreiche ich das mit dem Manöver oder erreiche ich das nicht? Zum Beispiel muss ich jetzt in dieser Himmelsrichtung weiterfliegen, muss ich bereits wieder gegen Westen, gegen mein Gebiet drehen, werde ich abgeschossen, wenn ich jetzt weiter geradeaus fliege, habe ich die totale Übersicht, weiss ich, wenn ich bedroht werde und sehe ich zum Beispiel meinen Verbandsführer noch oder sehe ich meinen Wingman noch, der mit mir mitfliegen tut. Also vieles geht sehr schnell miteinander, die visuellen Sachen. Man muss gleichzeitig dann vielfach eben doch noch etwas funken in einem komplexen Umfeld und das ist dann Reden, Funken, Taktik, Radar bedienen, Fliegen selber. Das sind viele Sachen, die man dann gleich miteinander machen muss. Es gibt Flüge, da steigt man bachnass aus dem Flugzeug aus. Nicht, weil es körperlich anstrengend war, sondern einfach, weil man sehr viele Entscheidungen fällen musste, weil man selber gestresst war von der Aufgabe her, weil man nicht das hätte bewältigen können, was man gerne hätte wollen. Und es ist vielfach so, dass auch nicht alles optimal gelaufen ist aufgrund von Stresssituationen. Aber man hätte das immer wieder können handeln und zu Ende bringen.
Gegen Stressresistenz ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Kampfjetpilots. Der Ralf Knittel muss eine grosse Stressbelastung aushalten, auch wenn es für ihn manchmal eine richtige Qual ist.
Ein bisschen eine Qual ist es. Es gewiss nichts Unwohlsein. Aber am Schluss schafft man es doch immer, das wieder herzubekommen. Man muss Stress können handeln. Ich sage es so, man muss sich können konzentrieren und mit dem umgehen. Wenn man das nicht kann, dann ist es sicher der falsche Beruf.
Für ihn ist der Stress manchmal aber auch eine Herausforderung. Wenn er 10 Sachen hat, die er regeln muss, dafür aber eigentlich gar keine Zeit hat. Die totale Überlastung reizt ihn auch und zeigt seine Kämpfernatur.
Eine Kämpfernatur ist ein Mensch, der goal-minded ist, das heisst, der nicht bei einer Gefahr schon umkehren tut, sondern man weiss, man muss sich dieser Gefahr stellen, dem Wettbewerb stellen und probiert jetzt sein Bestes zu machen.
Also Sie hätten es noch gerne so ein bisschen...
Ja, ich stecke mir gerne Ziele und die möchte ich gerne erreichen und das ist in der Fliegerei genau dasselbe.
Zu der extremen geistigen Belastung kommt während einem Flug noch die körperliche, wenn die G-Force oder eben die Zentrifugalkraft auf den Körper wirkt.
Beschleunigung spürt man, sobald man eine Kurve einleitet tut. Das heisst, mein Körper will eigentlich von Natur aus nicht die Kurve mitmachen mit dem Flugzeug, sondern in der Geradeausrichtung weitergehen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn man auf einer Achterbahn ganz oben ist, man fährt das Loch durch ab und die Bahn geht nachher wieder steil bergauf. Dann ist unten die Phase, wo der Körper aufgrund von der Richtung, die er hat, die Richtung beibehalten will, aber durch die steigende Schiene wieder nach oben beschleunigt wird.
Was passiert im Körper? Spüren Sie persönlich das amigs?
Ja, in sehr engen Kurven. Wir haben im Schnitt so mit einem F18 Maximum zwischen 7 und 8 G. Das heisst, der Körper hat dann 7- bis 8-fache Körpergewicht. Man merkt dann, wie die einzelnen Gliedmassen anfangen schwerer werden. Man merkt, wie es einem die Haut am Gesicht runterzieht. Das Blut geht langsam Richtung Füße, aber das heisst, man muss bewusst eine Pressatmung anwenden, dass eben das Blut im Hirn oben bleiben tut und man so nicht ein Blackout hat am Schluss, wo man sich könnte reinziehen, wenn man einfach weiterziehen würde. Eine Pressatmung ist so, dass man alle Muskeln in den Beinen anspannen tut. Man will ja verhindern, dass das Blut von der Kopfregion, obere Körperhälfte in die Füße absacken tut. Das heisst, ich tue meine ganze Beinmuskulatur anspannen, ich tue meine Bauchmuskulatur anspannen. Zusätzlich tue ich pressen, das heisst, ich hole kurz explosiv Luft und tue nachher die Luft anhalten und drücken.
Eine 7- bis 8-fache Körperbelastung. Beim Ralf Knittel sind das maximal gegen die 700 Kilo, die auf ihn wirken. Das kann der Körper und das Hirn auch überfordern.
Man hat gewisse Voranzeichen, die einem sagen, jetzt musst du langsam aufpassen. Man merkt zum Beispiel, wenn das Blut langsam verschwindet tut oder das Hirn zu wenig Sauerstoff hat, dann kommt man langsam ein schwarz-weiß Sehen über. Das heisst, man sieht nicht mehr farbig. Man kommt in einer zweiten Phase den sogenannten Tunnelblick über. Das Gesichtsfeld tut sich einschränken von außen nachher. Und wenn man dort einfach die Beschleunigung draufpalten auf dem Flügel, dann ist am Schluss einfach alles schwarz. Man hört zwar noch einzelne Geräusche von außen, aber die Wahrnehmung selber ist auf eine gewisse Zeit beschränkt und am Schluss gar nicht mehr möglich.
Bei allen Regeln und der grössten Disziplin beim Fliegen bleibt ein Restrisiko. Die Möglichkeit, dass der Ralf Knittel mit seinem Flugzeug abstürzen könnte.
Der Gedanke Tod, Absturz, das habe ich relativ wenig im Kopf. Mhm. Man überlegt sich vielleicht das einmal genauer, wenn man einen Vorfall hatte, wo man muss sagen, dort bin ich jetzt einen Schritt zu weit gegangen, dort bin ich überrascht worden. Das hätte ich können, wenn noch andere Gegebenheiten gegen mich geschaffen hätte das können tragisch enden. Dann macht man sich wieder ein bisschen Gedanken, was mache ich, dass ich so einen Vorfall das nächste Mal verhindern kann. Eine Situation, wo ich im Nachhinein recht Respekt hatte, war eine Situation, ein Luftkampf. Wir haben uns immer gesehen, die beiden Flugzeuge. Wir sind beide 60 Grad auseinander und haben nachher gegeneinander gedreht, eine sogenannte Head-on-Kreuzung. Das heisst, das andere Flugzeug kommt genau auf mich zu. Gewöhnlich kreuzt jedes Flugzeug auf der rechten Seite vom anderen. Das heisst, die Kreuzung ist eigentlich vorgegeben, wie sie stattfindet. Wir haben eine minimale Annäherung von 100 Meter. Und in dieser Situation war es einfach so, dass ich aus meinem Flüger nicht abschätzen konnte, kommt jetzt der Flüger links von mir durch oder rechts von mir oder über mir oder unter mir. Und in so einer Situation ist man kurzfristig an einer Grenze, wo man nicht sagen kann, was ist jetzt das Beste, wie soll ich dem ausweichen. Und das ist eine Situation, die gewisse Sachen in einem auslösen tut. ja, eine gewisse Angst, kann man vielleicht sagen. Angst ist nicht vordergründig da, sondern erst im Nachhinein. Aber man hat dort nicht mehr viel Zeit, wenn man mit 1500 km aufeinander zufliegt, um noch lange zu entscheiden, was mache ich. Und die Entscheidung ist mir dort schwer gefallen, um eine Entscheidung zu fassen, weil ich einen Moment lang keinen Ausweg sehe.
Die Sterne leuchten hell über der Rega-Einsatzbasis Dübendorf. Und das orientalische Poulet mit Butternudeln, das Walter Schneibel für das Team gekocht hat, steht auf dem Tisch parat. Das Team will gerade absitzen, da läutet die Einsatzzentrale an. Ein Mann ist von einem Zug erfasst worden. Der polytraumatisierte, sprich schwer verletzte Patient muss jetzt von Feldkirch auf Zürich verlegt werden. Es wird ruhiger im Team. Jeder scheint sich auf den anstehenden Einsatz zu konzentrieren. Als Walter Schneibel den Helikopter am Sentis vorbei Richtung Feldkirch fliegt, sind die Bergspitzen in Schnee gepackt. In vielen Alphütten brennt Licht. Eine zauberhafte, fast unschuldige Szenerie, wo der Helikopter drüber fliegt. Ein paar Minuten später geht das Feldkirch im Notfall die Türe zum Schockraum auf. Der Boden ist blutverschmiert und der Patient liegt schwer verletzt auf dem Operationstisch. Innerhalb von wenigen Minuten von einem Extrem ins andere.
Es war eine wirklich schöne Nacht, das ist so. Aber irgendwo bleibe ich auf dieser Schiene von meinem Auftrag. Und dann bin ich auch nicht irgendwo in zwei Welten und muss mich dann wieder quasi aufs Fliegen konzentrieren. Also die Hauptkonzentration ist eigentlich auf meine Funktion, die bleibt dort. Im Spital mit dieser Welt, also ich bin dann relativ, sag jetzt lang, ein grosser Teil von meiner Aufmerksamkeit im Anflug in Feldkirch hat dem Wetter gegolten, weil wir haben eine sehr feuchte Atmosphäre gehabt. Ich habe es ja dann auch angesprochen, ich bin nicht sicher, ob wir eine halbe Stunde später noch starten können, ob es nicht einnebelt, weil es ist sehr, sehr feucht gewesen. Also, dass man damit rechnet, dass wir allenfalls bleiben oder mit dem Rettungswagen müssen auf der Straße dann Richtung Zürich. Also, eben, da läuft eben so viel schon weiter ab im Vorausschauen. Und das andere ist halt dann das vom Schock kennen, dass sich dann die Welt ändert. Wir kommen von einer wunderschönen Nacht und da geht die Tür auf und dann sind wir mitten im Notfall mit vielen Leuten im Spital, die sich um einen Patienten kümmern, der nicht stabil ist. Und hat dann nicht gross Gedanken an das Nachtessen und das Fest. Und das hat dort keinen Platz.
Der Walter Schneibel macht als Pilot auf so einem Einsatz mehr, als einfach den Helikopter von einem Spital ins andere zu fliegen. In der Notaufnahme zu Feldkirch kümmert er sich um die 12 Blutkonserven, die auf den Flug mitmünden. Und indirekt auch um die Angehörigen des Patienten. Dem seine Familie steht mit bangem Herz und dunklem Schatten über der Seele vor der Schiebetüren zum Notfall. Wegen dem Wetter und dem lebensbedrohlichen Zustand des Patienten drängt Zeit. Am Walter Schneibel scheint es aber auch in dieser ganzen Hektik wichtig, dass man den schwer verletzt und dick in Verband eingepackten Patienten nicht einfach so an seiner Familie vorbeirollt. Er sucht das Gespräch mit dem Rega-Arzt, bittet ihn, noch kurz mit ihnen zu reden.
Und das ist eigentlich spannend. Das ist das, wo bis heute eigentlich nicht hat, die Arbeit einen Alltag werden. Ich bin nicht einfach Pilot. Das wäre mir jetzt langweilig.
Wo der Rega-Helikopter in die Nacht über Feldkirch abhebt, ist ungewiss, ob der Patient den Flug auf Zürich wird überleben. Nach einer langen Operation im Unispital Zürich erfährt das Rega-Team am anderen Morgen, dass er überlebt hat. Wenn der Walter Schneibel mit dem Rettungshelikopter ins Spital anfliegt, dann bleiben die Menschen auf der Strasse fast versteinert stehen und regen den Kopf gen Himmel. Verwandte hängen dem Rega-Team im Spital an den Lippen, wollen wissen, was ist passiert und was kommt noch. Für Aussenstehende sind das Situationen, wo es einem fast das Herz drauf verreisst, wo man Mitleid überkommt. Der Walter Schneibel kann in so einem Moment kein Mitleid haben, aber Mitgefühl.
Es ist Mitgefühl und ich glaube, Mitgefühl darf man haben. Ich denke, Mitleid wäre das Falsche, wenn man jetzt da in auflösendem Mitleid, weil wir können da nicht helfen. Aber Mitgefühl, doch, absolut, absolut, ja.
Ein bisschen anderes Mitgefühl hat der dreifache Vater, wenn er ein schwer verletztes Kind im Helikopter hat.
Es ist sicher ein Unterschied vom Mitgefühl, wenn man selber Kind hat, ist es etwas, was einem mehr berührt. Im Sinne eben vom Mitgefühl, das hat aufs Fliegen keinen Einfluss, würde ich jetzt meinen, unmittelbar, bewusst, unbewusst wahrscheinlich schon. Aber es gibt dann die Trennung, dass wenn ich vorne sitze, dass ich mich dann wirklich nach vorne konzentriere. Also ich muss, also ich tue bewusst eigentlich die Kabine wie trennen, mit, also für meine Entscheidungen, sag's mal so. Ich kann ein offenes Ohr, wenn hinten etwas ist, ob ich etwas mithelfen kann, sei das vom Flugweg, sei das, dass wir ein anderes Zielspital müssen haben, das organisieren mit der Leitstelle. Aber sonst denke ich, nein. Und das ist auch ein Lernen, dass man dann die Gefühle eigentlich nach dem Einsatz anfängt zu verarbeiten. Die sind im Einsatz selber, sind die nicht am richtigen Ort und die würden auch dem Patienten oder den Angehörigen nicht helfen. Was nicht heisst, dass man auch empathisch kann sein mit Angehörigen. Aber von den Entscheidungen her, denke ich, sollte es in dem Moment, wo der Flug stattfindet, hat es keinen Einfluss.
So wichtig wie ein Briefing vor einem, ist auch ein Debriefing nach einem Flug. Um alles zu verarbeiten, nochmal reden über den Einsatz und wüste Bilder, die man dabei gesehen hat.
Es war ein schwerer Verkehrsunfall am Wallensee. Es sind zwei Frauen, die wir auch reanimiert haben, sind gestorben. Also es hat dann keinen Transport gegeben und ich habe dann einfach von mir aus gesagt, jetzt stopp. Jetzt möchte ich eigentlich zuerst gerne darüber reden. Und die Polizei hat uns dann in ein Restaurant gefahren. Wir konnten den Heli stehen lassen, dort, wo er war. Und der Doktor hat mir dann erklärt, was da überhaupt passiert ist und wieso, dass die beiden Frauen wahrscheinlich gestorben sind. Und das habe ich irgendwie wie gebraucht, um das unmittelbar auch verarbeiten können. In der Wiederholung kommt dann schon auch die Funktionalität. Ich habe meine Rolle, wenn wir gelandet sind, bin ich quasi dann das letzte Glied in dieser Kette, wo zudienen, wo Material bereitstellt, wo schaut für Personalien, für nachher Spital. Von dem her gesehen ist es einfacher, in dieser Rolle zu funktionieren, nachher im Wissen Gelegenheit zu haben, wir können nach dem Einsatz können wir den Einsatz besprechen. Also all die Fragen, die Fragezeichen, die ich dann noch spüre, ich weiss, ich kann über das reden, wir kommen Auskunft über. Und das macht es viel, viel einfacher. Weil es ist das Bewusstsein da, ich bin nicht allein und wir können das noch auflösen. Und das ist ein gutes Gefühl, das ist sehr viel wert.
Der Walter Schneibel war schon dabei, wo Menschen, z.B. auf der Unfallstelle, gestorben sind. Der Tod ist für ihn durch das realer und vielleicht auch ein bisschen normaler geworden.
Wenn ich sage, Sterben ist ein natürlicher Prozess, dann ist der Zeitpunkt vom Sterben hat das nicht irgendetwas Spezielles, weil jetzt das gerade im Heli stattgefunden hat? Oder es ist nicht gebunden an, oder jetzt haben wir ihm nicht können helfen. Also wir können auch nicht zaubern, oder der Arzt kann auch nicht zaubern. Also es ist nochmal etwas anderes für die Angehörigen und vielleicht ist es nicht so ein langes Leben gewesen. Das hat auch eine soziale Tragik, vor allem eben für die Angehörigen. Aber das ist nicht also einfach jetzt oje, oh je, sondern möglicherweise wäre er gestorben, wäre vielleicht im Spital gestorben. Also das eine ist das Verständnis zum Thema Tod an und für sich und das andere wieder Professionalität, dass ich eigentlich weiter vorausschauen sollte. Also ich kann dann nicht hindern in die Kabine, ich fliege normal weiter.
Angst vor dem Sterben hat er darum nicht. Trotzdem kennt er aber ein Gefühl von einer Angst, eine Emotion, die er eng mit Respekt verknüpft.
Und wenn ich spüre, dass Angst kommt, dann ist es ein gutes Zeichen zum Hören. Also zum Hören, nicht aufhören zu arbeiten. Wenn es mir nicht mehr wohl ist, beginnend nicht mehr wohl, dann ist das ein verlässliches Zeichen von Umkehren. Mal, das muss es, ich muss es zulassen, ich muss Angst zulassen, und zwar nicht mit Angst leben nach dem Motto, ich bin härter sich, sondern wenn ich spüre, dass, und Angst fängt ja an mit ungutem Gefühl, also noch nie verkrampft Angst haben. Das ist ein Anzeichen, und das will ich mir bewusst, das will ich offen behalten, Angst dürfen zu haben. Und wenn ich so Ansätze spüre, um nochmal zu schauen, jetzt wo bin ich, Standortbestimmung, und sage, jawohl, jetzt umkehren, andere Lösung, anderer Landeplatz oder was auch immer dann gerade das Thema ist.
Er sieht schwerverdauliche Bilder, Leben und Tod sind manchmal nur ein Helikopterflug voneinander entfernt. Trotzdem, der Walter Schneibel macht seinen Job als Rettungspilot mit viel Herzblut.
Ich suche einen Sinn im Fliegen, den ich es verbinden kann. Also das Fliegen allein, wie gesagt, wäre wahrscheinlich nicht über die lange Zeit mies geblieben. Inwieweit dass es das Retten ist, das ist noch schwierig. Ich glaube, im Vordergrund steht wirklich das Schaffen im Team. Wenn ich morgen nicht mehr fliegen könnte, dann wäre mein erster Gedanke, wo ich könnte in einem Team arbeiten und das Retten kommt ganz, ganz weit hin.
Das Fliegen ist Ralf Knittel sein Lebenstraum, seine grösste Leidenschaft. Wenn er zwei Tage nicht geflogen sei, kriege er Heimweh, sagt er mir. Dann will er schnell wieder fliegen. Ein Leben ohne Fliegen im Himmel über der Schweiz, für ihn
gar nicht gut. Nein, es wäre nicht möglich. Ich würde mir, wenn es im Militär nicht mehr möglich wäre, aus gesundheitlichen Gründen, dann vielleicht noch gewisse andere Sachen in der Fliegerei, die für mich eine Option wären. Man hat schon eine gewisse Möglichkeit, aber es muss an die Fliegerei angebunden sein.
Mission im Himmel, unterwegs mit einem Kampfjet-Pilot und einem Rega-Pilot. Das war ein Doppelpunkt-Feature von Miriam Zumbühl, Sounddesign Martin Bezzola. Sie können die Sendung in den nächsten 4 Wochen bei uns im Internet hören, drs1.ch und dort unter der Rubrik Doppelpunkt. Oder Sie können auch eine CD davon bestellen, ab morgen, eine Woche lang, bis am nächsten Donnerstag, immer an den Werktagen, von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr. Das ist die Telefonnummer 0848 840 800. Eine CD kostet 31.90 Franken. Die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Doppelpunkt. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.